Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die zwei Briefe an die Thessalonicher.
Also, ab Vers 15 bis 16 sind das, wenn man das schön in einer Liste zusammenstellt, sind das genau 7 Punkte. Also eindrücklich, diese 7er Listen. 7 negative Punkte, wie man nicht evangelisieren darf. 7 positive Punkte, wie man evangelisieren soll. Und 7 Punkte, wie von solchen, die das Evangelium hindern wollen. Es gibt also einen inneren Zusammenhang zwischen diesen 7er Gruppen. Ja, und dann lese ich noch den Schluss von Kapitel 2, bevor wir dann bald zur Pause kommen. Vers 17. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nämlich, einmal und zweimal, und der Satan hat uns verhindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes, nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Also Paulus sagt, dass er den Wunsch hatte, schon zuvor zu ihnen zu kommen, aber das war eben durch Satans Wirken nicht möglich. Und in dieser ganzen Verfolgung stand Satan. Aber natürlich ist es ein Trost für uns, zu wissen, dass Satan nur in diesem Maß wirken kann, wie Gott das zulässt. Das sehen wir so schön in Hiob 1 und 2. Als Satan vor dem Thron Gottes gefragt wird, wie er sich gegenüber Hiob verhalten hat, sagt er, ja, du hast ja alles eingezäunt, was er hat. Satan konnte den Besitz Hiobs nicht antasten, weil er geschützt war von Gott. Wie durch einen Zaun. Und dann lässt Gott das zu und sagt, du darfst seinen Besitz antasten, aber ihn darfst du nicht antasten. Und dann verliert Hiob seinen ganzen Besitz. Durch einen Schlag nach dem anderen. Also Gott lässt Satan wirken, aber er kann nur in diesem Maß wirken, wie Gott das zulässt. Und wie es letztlich dann doch Gottes Zielen und Ratschluss dienen muss. Und so sagt also Paulus, wir wollten zu euch kommen, aber der Satan hat uns verhindert. Und gerade dadurch sind die Thessalonicher Briefe entstanden, die für uns so gewinnbringend sind. Ja, also die Pause fängt eigentlich erst in einer halben Stunde an. Wir können noch weiterfahren. Kapitel 3 haben wir eigentlich schon durchbesprochen. Wir kommen schon zu Kapitel 4. Noch einen Punkt möchte ich nachtragen. Wir haben gelesen in Kapitel 2, Vers 16, im Blick auf die Juden, die dem Evangelium widerstehen. Ganz am Schluss, Punkt 6, damit sie ihre Sünden allezeit vollmachen. Punkt 7, aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Was ist das? Der Zorn ist völlig über sie gekommen. Das ist prophetische Vergangenheitsform. Oft im Alten Testament werden zukünftige Dinge als vollendet beschrieben, um die Sicherheit der Erfüllung zu betonen. Das ist in der hebräischen Grammatik umschrieben als das prophetische Perfekt. Und da im griechischen Text verwendet Paulus, bildet er dieses prophetische Perfekt nach und sagt, aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Das heißt, das Gericht Gottes wird über die Juden mit ganzer Gewissheit kommen. Ich habe gesagt, der Thessalonicher Brief wurde von Korinth ausgeschrieben im Jahr 50 und dann vergingen noch 20 Jahre. Und da kam die römische Armee und legte Jerusalem in einem grausam blutigen Krieg von 140 Tagen in Sack und Asche. Und der zweite Tempel wurde vernichtet. Nach Josephus Flavius, einem Augenzeugen, kamen dabei mehr als 1 Million Juden ums Leben. Die Römer haben 1/3 ihrer ganzen Armeen, ihrer Legionskontingente, nach Israel verlegt, weil sie so Mühe hatten, den Aufstand der Juden niederzuschlagen. Und mit dieser Ausrüstung schließlich konnten sie das ganze Land zusammenschlagen. Und dann ist der Judenstaat untergegangen und das jüdische Volk wurde 2000 Jahre lang in alle Welt zerstreut. Wörtlich in alle 5 Kontinente. Also ganz feierlich, wenn man denkt, 20 Jahre vorher schreibt Paulus, der das erlebt hat in Thessalonich, wie da das Evangelium gehindert wurde, aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Ja, jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 4. Übrigens nun, Brüder, wir bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr reichlicher zunehmt. Also eigentlich war ja Paulus sehr zufrieden mit den Thessalonichern. Und jetzt sagt er aber nicht so, jetzt könnt ihr euch ausruhen, sondern er sagt, ihr sollt eigentlich noch mehr zunehmen. Noch mehr wachsen. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Dass ihr euch der Hurerei enthaltet, dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse. Nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er seinen Bruder nicht übersehe, noch hintergehe in der Sache, weil der Herr reicher ist über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heiligkeit. Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Also Paulus kommt nun ganz speziell auf das Thema Heiligkeit zu sprechen. Und zwar gibt es im Griechischen verschiedene Wörter für Heiligkeit. Hier haben wir das Wort Hagiasmos. Und das heißt nicht einfach Heiligkeit so als abstrakter Begriff, sondern geheiligt sein. Also praktische Heiligkeit. Und das bringt er hier in Verbindung speziell mit dem Thema Sexualität. Reinheit auf dem Gebiet des Sexuellen. Und er sagt, das ist Gottes Wille. Das sind ganz klar Gebote von Gott, die wir euch gegeben haben. Dies ist Gottes Wille, euer Geheiligtsein, dass ihr euch vor der Hurerei enthaltet. Das Wort Hurerei auf Griechisch heißt Porneia. Davon kommt übrigens das Wort Pornografie. Graphie heißt Schrift. Pornografie, das sind Hurenschriften. Aber Porneia bedeutet im Neuen Testament nicht nur Prostitution, sondern, so kann man es definieren, Porneia bedeutet jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Also vor der Ehe, neben der Ehe, nach der Ehe. Ist ja auch sehr aktuell heute, nicht? Rentner, die zusammenleben wollen, um Steuern zu sparen. Also weder vor, neben, noch nach. Und das kann man übrigens sehr klar auch beweisen, biblisch. Ich gebe nur die Stelle an, so als Hinweis, weil man doch manchmal das beweisen muss. 5. Mose 22, da geht es um eine Frau, die in Frage gestellt wird, ob sie wirklich als Jungfrau in die Ehe gegangen ist. Und dann wird erklärt, wenn nun das wirklich wahr sein sollte, eine Frau ist nicht als Jungfrau in die Ehe eingegangen, dann muss sie sterben. Und es wird gesagt, sie hätte Hurerei betrieben. 5. Mose 22, Vers 21. Also da geht es einfach um die Frage, als Jungfrau in die Ehe oder nicht. Wer nicht als Jungfrau in die Ehe eingeht, hat Hurerei begangen. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, Das war die Bibel, die die Apostel brauchten und auch oft zitierten im Neuen Testament, das griechisch ist. Dort in dieser Übersetzung ist das Wort Porneo für Huren benutzt. Und nun dieses Wort und auch das Hauptwort Porneia haben wir so viele Mal im Neuen Testament. Und darum muss man betonen, das bedeutet jeglichen Verkehr außerhalb der Ehe. Und das erwartet Gott von den Christen. Und auch von den jungen Christen. Das ist Gottes Maßstab. Und in der heutigen Zeit wird dieser Maßstab aufgeweicht, wenn nicht gar sogar gebrochen. In vielen Gemeinden. Aber kann man es klarer sagen, als wie es hier steht? Denn dies ist Gottes Wille. Euer geheiligt sein. Und er sagt, wenn man anders handelt, das ist die Handlungsweise der Heiden. Vers 5. Nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Heiden oder die Nationen, die Gott nicht kennen. Und dann geht es besonders um das Problem des Ehebruchs. Vers 6. Dass er seinen Bruder nicht übersehe. Wörtlich übertrete. Das heißt, seines Bruders Rechte übertrete. Noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Rächer ist über dies alles. Wie wir auch, euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Also, wenn ein Gläubiger verheiratet ist, dann gehört die Frau nur ihm. Natürlich auch umgekehrt. Eine Frau, die verheiratet ist, ihr Mann gehört nur ihr. Und Paulus warnt also, wenn da in der Gemeinde dieses Recht übertritt, sodass es zu einem Ehebruch kommt, dann sagt er nur noch, der Herr ist Rächer über dieses alles. Und leider muss man sagen, dass das eben auch ein Thema ist, das Realität ist in der heutigen Zeit. Also ganz aktuell. Und bedenken wir, die Thessalonicher lebten in Griechenland. Und Griechenland war damals wirklich ein Sündenpfuhl, was die Unmoral anbetraf. Dort war Homosexualität das war normal. Und noch mehr, die waren moderner als die Leute heute. Denn Pädophilie war auch normal. Selbst der Philosoph Plato war ein Pädophiler. Plato war nicht gut. Sehr schlecht. Nun, so weit ist unsere Gesellschaft nicht, aber das war damals schon gesellschaftsfähig. Das kommt bei uns noch. Ja? Ich meine, in der Diskussion merkt man das, wenn jemand Homosexualität verteidigt und man sagt, ja gut, aber der nächste Schritt wird sein Pädophilie. Nein, nein, das ist ein Unrecht. Ja, warten Sie noch ein paar Jahre und dann sprechen wir wieder. Ja? 1933 war in der Schweiz Homosexualität noch unter dem Strafrecht. Kam man in den Knast, wenn man das praktiziert hat. Und heute kommt man in den Knast, wenn man das bestreitet, dass man das praktizieren soll. Ja, fast so alt sind wir. Oder das muss man nur öffentlich genug sagen. Das andere kommt noch. Aber sehen wir, in welcher Umwelt die Thessalonicher lebten. Und trotzdem kann Paulus diesen Maßstab ansetzen, dies ist Gottes Wille, euer geheiligt sein. Er sagt also nicht, ja gut, das ist ja verständlich, wenn in einer solchen Gesellschaft man da ein bisschen halt locker ist und das halt nicht alle so ganz schaffen, rein in die Ehe zu kommen. Überhaupt nicht. Das ist der göttliche Maßstab und das müssen wir verkündigen. Und wenn man es nicht verkündigt, dann wird es auch nicht praktiziert. Ja, gehen wir weiter. Wichtig noch Vers 8. Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Der Heilige Geist ist eben nicht einfach der Geist, sondern der Heilige Geist. Und wie können wir erkennen, dass der Heilige Geist wirkt? Der Heilige Geist hilft uns, ein geheiligtes Leben zu führen. Er hilft uns, die Sünde zu hassen. Und wenn wir in diesen Sünden gefallen sind, dass wir wirklich echt umkehren und auch echt die Vergebung im Glauben in Anspruch nehmen und uns von diesem Weg abwenden. Ja, dazu hilft uns der Heilige Geist, eben geheiligt zu leben. Und es ist traurig, wie man sieht, in welcher Zeit hat man so viel über den Heiligen Geist gesprochen wie gerade heute. So aufs Ganze gesehen. Und in welcher Zeit hat man so viel Unheiligkeit unter den Erlösten? Das ist doch wirklich eine krasse Angelegenheit. Aber Da sieht man das Wirken des Heiligen Geistes, da wo er Menschen wirklich helfen kann, diesen Weg der Heiligkeit nach Gottes Willen zu gehen. Ich lese weiter, Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Mazedonien sind, also in ganz Nordgriechenland. Das zeigt uns übrigens auch, wie die Thessalonicher, die waren nicht nur auf ihren Ort ausgerichtet. Ja, toll, wenn wir am Ort die Christen lieben, ja, sondern die haben die Christen auch in ihrer ganzen Umgebung geliebt. Und das ist ein wichtiges Kennzeichen. Wir haben im Epheserbrief wiederholt immer wieder diesen Ausdruck, Liebe zu allen Heiligen. Wenn wir nur die Heiligen am Ort oder in der eigenen Gemeinde lieben, dann sind wir sektierisch, ja, auf eine Gruppe beschränkt. Aber Gott will, wie die Thessalonicher es auch praktiziert haben, dass wir alle Heiligen lieben. Also, denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und euch zu beeifern, stille zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbarlich wandelt gegen die, welche draußen sind und niemandes bedürfet. Da bahnt sich schon ein Problem an. Irgendwie hatten gewisse Probleme mit dem Arbeiten. Ja, waren das nicht mehr so ganz wichtig. Ich meine, die konnten das ja auch sich sagen, ja, Jesus Christus kommt ja wieder. Ich meine, jetzt müssen wir doch ein bisschen anders, die Sache ein bisschen anders sehen. Es wird nicht gesagt, dass sie so argumentiert haben. Aber interessant ist, da gab es offensichtlich ein Problem. Man muss einfach sagen, ich möchte, dass ihr ein ordentliches Leben führt und eure Arbeit regelmäßig und getreulich nachgeht. Und sehen wir jetzt, warum Paulus eben dort gearbeitet hat, selber, noch zusätzlich. Also er hat Überstunden gemacht, um gerade ihnen zu zeigen, das ist ganz wichtig. So wie wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbarlich wandelt gegen die, welche draußen sind und niemandes bedürfet. Die, welche draußen sind, das ist ein biblischer Ausdruck, der auch anderswo wieder vorkommt. Das bezeichnet die Heiden, die Ungläubigen, die Verlorenen. Die drinnen sind, das sind die Erlösten, die Heiligen, die Auserwählten. Der Ausdruck kommt natürlich vom Tempel her. Denn der eigentlich heilige Bereich des Tempels durfte nur durch das Volk Gottes betreten werden. Die Heiden konnten bis in den Vorhof der Heiden kommen. Aber der eigentliche Bereich des Tempels war eben, der innere Bereich war nur für das Volk Gottes. Und so gehören wir heute zu Gottes heiligen Bereich. Die Erlösten sind die, die drinnen sind, und die Verlorenen sind die, die draußen sind. Aber gegenüber denen, die draußen sind, sollen wir ehrbarlich wandeln, dass sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Und nun kommt Vers 13, die Entrückung. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Offensichtlich in dieser kurzen Zeit hat es bereits Tote gegeben in Thessalonich. Er nennt sie aber nicht Tote, sondern er nennt die Gläubigen, die sterben, nennt er Entschlafene. Warum? Weil für Gott die Auferweckung der Toten so einfach ist, wie für uns einen Schlafenden zu wecken. Ja, Christus hat durch seinen Tod am Kreuz den Tod besiegt. Und für Gott ist es kein Problem, die Erlösten aufzuerwecken. Und darum werden sie genannt Entschlafene. Nie werden Ungläubige Entschlafene genannt, Ungläubige, die gestorben sind. Also er sagt, jetzt das, was die Entschlafenen betrifft, da müsst ihr nicht in Panik kommen. Die hatten plötzlich gedacht, ja, was ist dann mit denen, wenn Jesus Christus wiederkommt? Haben die dann nicht Anteil oder was ist mit denen? Also wir wollen nicht, dass ihr da in Unkenntnis seid, was die betrifft. Sie sollen eben nicht so traurig werden wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung, auch angesichts des offenen Grabes. Und das ist mir immer so wichtig, wenn ich Abdankungen halte, wenn man das so wirklich betonen kann, so schrecklich die Trennung ist so schmerzhaft, aufreibend. Aber wir haben diese Hoffnung eben auf die Auferstehung aus den Toten. Das gibt Mut und Kraft. Und ich frage mich manchmal, wie ertragen das Nichtchristen, wenn ihnen ihre Liebsten entrissen werden durch den Tod und manchmal eben wirklich aus dem Leben herausgerissen werden, die keine Hoffnung haben. Wie kann man das ertragen, wenn es schon als Gläubiger so schwierig ist, ja, am offenen Grab das zu ertragen, aber die, die keine Hoffnung haben. Also der Apostel macht ihnen Mut angesichts der Tatsache, dass Gläubige immer noch sterben müssen, obwohl Christus am Kreuz schon den Tod besiegt hat. Übrigens, hier sieht man, der Tod ist zwar besiegt, aber das wird erst zur Auswirkung kommen für die Erlösten, wenn Jesus Christus wiederkommt und die Erlösten auferwecken wird. Darum sind die Gläubigen durch alle Generationen, vom ersten Jahrhundert bis heute, sind sie gestorben. Und der Tod ist ja die Folge der Sünde. Also wenn jemand uns sagt, eigentlich sollten Christen gar nicht krank sein, denn Krankheit ist eine Folge des Sündenfalles und Christus hat die Krankheiten besiegt am Kreuz. Ja, woher? Dann dürfte man auch nicht mehr sterben. Aber die gleichen, die nicht krank werden dürfen, die dürfen sterben. Warum hindert man die nicht am Sterben? Er sagt ja nicht so toll, ja, also, ich kann nicht krank sein. Wenn ich auf Christus schaue und auf das Kreuz, dann kann ich nicht krank sein. Wurde angesprochen, ja. Und wie ist es dann, wann willst du sterben? Wenn ich 120 bin und zwar in voller Kraft, hat ein falscher Apostel erzählt. Ja, warum stirbt er dann mit 120? Der dürfte überhaupt nie sterben. Die Logik geht überhaupt nicht auf. Aber wir haben eben in Römer 8 die Erklärung, dass die Erlösung des Leibes, des Körpers, dass die noch zukünftig ist und erst bei der Wiederkunft Christi kommt. Darum werden Christen noch krank und darum sterben sie auch. Aber wir haben eine Hoffnung. Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Paulus hat erzählt, dass Christus wiederkommen wird. Und alle Gläubigen werden ihn begleiten. 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Um euer Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen, vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus, mit allen seinen Heiligen. Ich habe in der Bibel ganz speziell das Wort mit angestrichen. Der Herr Jesus mit allen seinen Heiligen. Und nun sagt er also hier, Vers 14, es ist für uns ganz klar, das ist unser Glaube, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und die Gläubigen, die jetzt schon gestorben sind, die wird Gott auch einmal kommen lassen mit Jesus Christus. Also hier in Vers 14 geht es nicht um die Entrückung, hier geht es um das Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit, um einmal auf dieser Erde sein Weltreich aufzurichten. Es geht hier um dieses Kommen aus Zacharja 14, wo der Herr Jesus kommen wird auf dem Ölberg und es heißt dort, mit allen Heiligen. Und jetzt kommt Vers 15 bis 18, kommt die Entrückung. Die alte Elberfelder hat diese Verse in eine runde Klammer gesetzt. Nicht, weil es im Urtext die runde Klammern gäbe. Aber, um deutlich zu machen, gedanklich sind die Verse 15 bis 18 nun einen Einschub, der erklärt, wie geht das eigentlich, dass die Gläubigen, die entschlafen sind, die gestorben sind, auch einmal mit Christus kommen können. Als Auferstandene mit ihm kommen können. Das wird hier erklärt. Und dann Kapitel 5, Vers 1, schließt dann direkt wieder an Vers 14 an. Das heißt, Kapitel 5, Vers 1 spricht wieder über die Zeit, wenn Jesus Christus als König der Welt mit allen Heiligen kommen wird. Es ist also ganz wichtig, dass man den Verlauf der Gedanken gut erfasst, sonst kommt man hier einfach nicht durch. Man hat ewig ein Durcheinander. Also wie kann das sein, dass die Entschlafenen mit Jesus kommen? Erklärung, Vers 15. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Warum nicht? Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also, Jesus Christus wird wiederkommen. Es wird da Posaunen. Und dann werden diese Entschlafenen, die er hier nennt, Tote in Christus. Die wird er auferwecken. Die werden zuerst mal auferstehen. Die haben da so einen Vorrang. Ich habe in meiner Bibel zuerst speziell angestrichen. Die Entschlafenen haben einen Vorrang. Die werden zuerst auferstehen. Übrigens, hier werden also die Gestorbenen werden genannt Tote in Christus. In Vers 14 werden sie genannt die durch Jesus Entschlafenen. Ein ganz schöner Ausdruck. Stell mir manchmal vor, so wie das sein muss beim Sterben. Oder man liegt vielleicht im Bett und vielleicht merkt man, jetzt kommt's, oder? Aber irgendwie, wie wird das sein? Was empfindet man in dem Moment, was genau rübergeht, ja? Ja, da kann man ja nicht mehr fragen. Wie war das? Also da irgendwie, was hast du gespürt in dem Moment? War das irgendwie unangenehm? War das ein Schreck? Oder wie war das? Ja, ist dann zu spät. Aber hier steht es, die durch Jesus Entschlafenen. Das heißt, die der Jesus Christus, der Sohn Gottes, in den Tod hineinleitet. Das ist etwas sehr Tröstliches. Der Herr wird uns diesen Übergang schaffen, vom Leben in den Tod. Und darum die Toten in Christus, von ihm umgeben. Das ist sehr tröstlich, dass man diesen Moment eben nicht mit Panik, überhaupt nicht mit Panik entgegenschauen muss. Die Toten in Christus, und die werden dann zuerst auferstehen. Vers 17, danach, in meiner Bibel habe ich auch angestrichen, danach. Ja, um die genaue Abfolge gut zu verstehen. Danach werden wir, die Lebenden, nicht wahr? Paulus identifiziert sich quasi mit denen, die dann noch leben, weil er damals am Leben war. Diesen Sprachgebrauch haben wir auch im Alten Testament. Zum Beispiel sagt Mose in seiner Abschiedsrede, 5. Mose 28, den Israeliten, die gerade im Begriff standen, dann unter Josua ins Land zu gehen. Da sagt er, der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Ja, das ist mit den Israeliten zur Zeit von Mose nie geschehen. Das geschah erst mit den Israeliten ab dem Jahr 70 nach Christus. Ja, aber Gott sieht das Volk Israel als eine Einheit, auch durch die Generationen hindurch. Und darum kann Mose den Israeliten damals sagen, der Herr wird dich zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und dann später in Kapitel 30 sagt er, und der Herr wird euch sammeln, wird euch zurückführen. Aber das waren wieder andere, die heute zurückgekommen sind. Aber Gott sieht das Volk Israel als eine Einheit. Und so macht sich Paulus quasi eins, als einer, der damals lebte, nicht zu den Entschlafenen gehörte. Wir, die wir leben, die wir übrig bleiben. Also, Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Also, zuerst kommen die aus den Gräbern. Ihre Körper werden auferweckt. Das zeigt uns, wie wichtig der Körper ist für Gott. Also diese Materie, die ins Grab geht, diese Materie wird Gott wieder brauchen, um den Auferstehungskörper zu schaffen. Übrigens heißt es nie von der Seele, dass sie auferstehen wird. Die Seele wird nicht auferstehen, der Körper. Das ist der Teil des Menschen, der liegt wie ein Schlafender. Die Seele schläft nie, sondern der Herr Jesus sagt dem Mitgekreuzigten, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 21, ich habe Lust abzuscheiden. Er sagt dort auch, Christus ist mein Leben. Und dann sagt er, es ist weit besser, bei Christus zu sein. Also, sterben bedeutet für den Christen, bei Christus zu sein. Aber es geht um die Seele. Und bei der Auferstehung wird also die Seele mit dem Körper wieder vereinigt. Das ist so etwas anderes als Reinkarnation. Die Reinkarnation ist die tiefste Verachtung des Körpers. Ja, man hat doch oft gesagt, die Christen seien so körperverachtend. Das ist überhaupt nicht wahr, wenn man sich nach der Bibel ausrichtet. Der Körper ist so wichtig, dass Gott den Körper wieder aufwecken wird. Und für die Reinkarnationsleute ist der so unwichtig, die schlüpfen dann in irgendeinen anderen Körper. Ja? Der Körper ist gar nicht wichtig. Die Seele schlüpft da in irgendeinen anderen Körper und dann später wieder in einen anderen Körper und so weiter. Es ist ja ein bisschen ein Unterschied zwischen der Reinkarnationslehre in Indien und hier in Europa. In Indien glaubt man, dass man im nächsten Leben zum Beispiel eine Ratte, Rattenkörper schlüpfen kann, ja? Und darum bringt man die Ratten nicht um, obwohl es dreimal so viel hat wie Menschen. Ja, etwa 3 Milliarden Ratten. Und die haben also in der Vergangenheit zum Beispiel schon einen Drittel der Reisernte aufgefressen. Ja, nur weil der Onkel eine Ratte sein könnte. Oder die Tante. Aber der Körper ist dort gar nicht wichtig. Und übrigens, die Seele ist auch nicht wichtig. Denn das Ziel im Hinduismus, in der Reinkarnation, ist ja letztlich das Nirvana. Und was heißt Nirvana? Ausgeblasen. Das ist ein Partizip. Ausgeblasen. Ausgelöscht. Ausgelöscht, nicht ausgeblasen. Ausgelöscht. Das ist das Nirvana. Also da wird die Persönlichkeit wird in das Unpersönliche aufgehen. Das ist totaler Nihilismus. Das ist die Zerstörung der Person. Also nichts ist wichtig, weder der Körper noch die Seele. So man sucht letztlich das Nichts. Ja, und so anders ist das im Evangelium. Die Seele ist bei Christus, aber dann wird der Körper wieder auferweckt. Zu einem unsterblichen Körper. Und dann werden diejenigen, die leben und die auferweckt worden sind, dann miteinander in die Wolken entrückt werden. Habazo heißt wegreißen. Darum spricht man im Englischen von Rapture als Entrückung. Wegreißen in Wolken dem Herrn entgegen. Also Jesus Christus kommt nicht auf die Erde, er kommt nur in den Luftbereich. Und die Erlösten werden ihm entgegengerückt werden. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also liebe Thessalonicher, sprecht immer wieder miteinander über dieses Ereignis der Entrückung. Und jetzt wissen Sie, wie das geht, dass die Entschlafenen mit Christus kommen können am Tag des Herrn, am Tag des Gerichts. Und darum geht es dann in Kapitel 5 nach der Pause, in 30 Minuten. Wir kommen nun zu Kapitel 5. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Wie bereits erklärt, Kapitel 5, Vers 1, schließt gedanklich an Kapitel 4, Vers 14 an. Es geht um das Kommen Jesu mit ihm. Die Verse 15 bis 18 haben erklärt, wie das möglich ist durch die Entrückung, die eben noch Jahre vor, mindestens 7 Jahre vor dem Kommen des Herrn Jesus mit allen Erlösten stattfinden wird. Nun, Kapitel 5, was die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, da geht es nun speziell um den Tag des Herrn. Vers 2. Was ist der Tag des Herrn? Herr, Kyrios hier ohne Artikel, also Tag Herrn, das steht nicht im Grundtext. Herr ohne Artikel ist hier und an vielen anderen Stellen im Neuen Testament ein Ersatz für Jahwe. Also der Tag Jahwe ist der Tag des Herrn. Den finden wir so oft im Alten Testament, zum Beispiel Zephania 1, eine ganz besonders exemplarische Stelle. Das ist der Tag des Gerichts. Zephania 1, Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. der Tag Jahwes. Er ist nahe und eilt sehr, horch der Tag des Herrn. Bitterlich schreit dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag, ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Und ich werde die Menschen ängstigen, und sie werden einhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Und ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tag des Grimmes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende wird er machen mit allen Bewohnern der Erde oder des Landes. Also, es wird uns deutlich, der Tag des Herrn, das ist nicht die Entrückung, sondern das ist der Tag, wenn Jesus Christus als der Richter der Welt kommen wird. Und er wird dann seine Herrschaft aufrichten. Darum ist es der Tag des Herrn. Dieser Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Von der Entrückung wird nie gesagt, dass sie kommt wie ein Dieb in der Nacht. Denn die Entrückung ist ein Ereignis, auf das sich die Gläubigen freuen. Oder freuen sollten. Aber der Tag des Herrn wird ein Tag sein, der wird eine Zeit sein, die man als die böse Überraschung dieser Welt bezeichnen kann. Nicht wahr? Mein kleinster Junge, der hat oft am Abend Angst vor irgendwelchen Leuten, die kommen nachts. Also er wünscht sich nicht solchen Besuch. Und das Dumme ist, man weiß ja auch gar nie, wann die kommen. Und so ist es eben auch mit dem Wiederkommen des Herrn als Richter. Niemand weiß, wann dieser Tag kommt. Niemand weiß Zeit und Stunde. Und es wird eine sehr unerfreuliche Angelegenheit sein für diese Welt. Darum wird es verglichen mit dem Kommen eines Diebes. Und nun erklärt der Apostel Paulus ein wichtiges Zeichen, wie man merken kann, dass dieser Tag bald kommt. Wenn sie sagen, im griechischen Text ist das ein Durativ, hotanga legosin, ein Durativ, Präsens, Durativ, das bedeutet, wenn sie immer wieder sagen, wenn sie dauernd sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Es heißt nicht, dass es einmal eine antichristliche Friedenszeit gibt. Davon wird zwar immer wieder erzählt, aber es gibt keine Stelle, die sagt, dass der Antichrist Frieden und Sicherheit bringen wird für eine gewisse Zeit. Aber man leitet es ab von solchen Stellen. Aber hier steht nur, sie sagen Friede und Sicherheit. Und das Eigentümliche ist, in der Bibel ist ja die Endzeit die Zeit, in der die Juden zurückkehren werden aus aller Welt ins Land der Väter. Das kann man an vielen Stellen im Alten Testament festmachen. Zum Beispiel Hesekiel 38,8. Nun, die Juden haben begonnen, ab 1882 zurückzukehren, bis heute. 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern. 1948 wurde der Staat gegründet. In dieser Zeit fielen die 2 Weltkriege. Am Ende des Ersten Weltkrieges hat man viele Verträge geschlossen und da kommen diese Ausdrücke vor für Friede und Sicherheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wieder viele Verträge geschlossen und immer diese Ausdrücke Friede und Sicherheit. Und dann kamen in Israel diese 3 Existenzkriege, Unabhängigkeitskrieg 1948-49, dann der 6-Tage-Krieg 1967, der Yom Kippur-Krieg 1973 und dann, als diese Kriege nichts nützten, begann man mit Intifada, mit Volksaufstand. Und da hat es bereits 2 Intifadas gegeben und am Ende der ersten Intifada kam es dann zu diesen Friedensverträgen. Und immer wieder spricht die ganze Welt über Friede und Sicherheit. Oder Friede in Sicherheit. Ja, das war dann die Parole von Netanyahu. Aber immer wenn ich diese Wörter höre, und man hört sie so oft, wird es mir echt schwül. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ist ja auch so, man weiß ja nicht, wann die Geburt kommt. Aber man hat Vorzeichen. Ja, man kann dann ziemlich genau wissen, wann man in das Spital gehen muss. Aber wann das Kind kommt, das kann niemand sagen. Und unser Arzt war ein guter Arzt, also der Arzt meiner Frau. Und ja, na, so berechnet, aber der hat sich ein paar Mal geirrt. Aber so ungefähr wissen wir schon, wann Endzeit war, ja? Und die Vorzeichen sind auch da, aber der Moment, wo dann plötzlich, man merkt, jetzt ist es aber, jetzt echt ist es ernst. Wenn diese Wehen einsetzen und man weiß, jetzt geht das nicht mehr weg. Jetzt läuft es wirklich. So ist das dieser Moment. Plötzlich kommen die Wehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Ja, also sehr eindrücklich dieses Zeitzeichen, wenn Sie sagen Friede und Sicherheit. Das ist eines von Dutzenden von Endzeitzeichen, die wir heute bereits ganz klar sehen. Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Also für euch Gläubige ist es natürlich nicht so, dass der Tag des Herrn etwas sein wird, so unerfreulich eben wie wenn der Dieb kommt. Das ist für diese Welt. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Das ist also ganz wichtig. Im Gegensatz zu dieser Welt sollen diejenigen, die sich freuen auf das Kommen Christi, die sollen wach sein, nicht nur wach sein, wachen, also auch auf die Endzeit Gefahren, wirklich gewappnet, da bereitstehen und nüchtern sein. Das ist ein interessanter Ausdruck, nüchtern sein. 11-mal werden die Christen im Neuen Testament aufgerufen, nüchtern zu sein. Zum Beispiel in 2. Timotheus 4, Vers 5, sagt Paulus, du aber sei nüchtern in allem. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das griechische Wort nepho dort bedeutet nach dem Wörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürzung, Exaltiertheit, Verwirrnis. Wenn man denkt, wie viele Christen heute völlig abfahren, völlig ausflippen und ausflippen dann sogar als Gottesdienst bezeichnen, dann ist das ein Bruch mit diesen göttlichen Geboten, wo wir 11-mal den Aufruf haben, seid nüchtern. Also es ist ganz wichtig, in der Endzeit sollen wir nüchtern sein. Denn die da schlafen, Vers 7, schlafen des Nachts. Und die da trunken sind, haben wir das Problem des Alkoholismus. Ein sehr, sehr großes Problem unter den Jugendlichen. Und nicht nur von denen, unter denen, die sich nicht Christen nennen. Das ist ganz schlimm. Aber hier werden wir ganz realistisch gewarnt. Und die da trunken sind, sind des Nachts trunken. Wir aber, die von dem Tag sind, lasst uns nüchtern sein. Nochmals. Angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Seligkeit. Da haben wir wieder diese drei Kennzeichen des Christentums. Glauben, Liebe, Hoffnung. Aber hier als Waffe. Ja? Der Brustharnisch des Glaubens schützt unsere Herzgegend. Sehr wichtig, dass der Feind uns da nichts anhaben kann. Des Glaubens und der Liebe. Und dann der Helm auf dem Kopf mit der Hoffnung der Seligkeit. Also unser ganzes Denken wird geschützt, wenn wir warten auf das Wiederkommen des Herrn Jesus, das uns eben aus dieser Welt heraus befreien wird. Das ist die Hoffnung der Seligkeit, des Errettetseins. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt. Also wir sollen nicht in die Drangsalszeit kommen, sondern zur Erlangung der Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auf dass wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Jetzt könnte man denken, oh, jetzt kommt es also doch nicht so ganz drauf an, ja? Wir wachen oder wir schlafen. Aber schlafen bedeutet eben gleichzeitig auch entschlafen sein. Und hier kommt der Apostel Paulus eben wieder auf das zurück. Es gibt Gläubige, die schlafen, als Entschlafene, und es gibt solche, die leben. Und so ist das eine Ermutigung, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Alle Erlösten, ob gestorben oder nicht gestorben, werden einmal mit Christus zusammen leben und alles erleben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Gegenseitige Seelsorge durch Zusprechen von dieser Hoffnung. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Erkennt oder anerkennt ist beides korrekt übersetzt. Hier geht es also um solche, die einen Ältestendienst tun in der Gemeinde, die vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Die sollen anerkannt werden. Nicht wahr? In biblischer Zeit haben die Apostel Älteste eingesetzt. Nie liest man davon, dass die Gemeinde Älteste wählte. Wir haben nur drei Stellen über Ältesteneinsetzung. Apostelgeschichte 14. Dort setzen Paulus und Barnabas Älteste ein in den Gemeinden. Also von oben, von apostolischer Autorität beglaubigt. Dann die zweite Stelle, Titus 1. Paulus beauftragt Titus, in den kretischen Gemeinden Älteste anzustellen. Also Titus wird von dem Apostel abgesandt und setzt Älteste ein. Und dann noch Apostelgeschichte 20, 28, wo Paulus sagt zu den Ältesten von Ephesus, der Heilige Geist hat euch als Aufseher gesetzt. Nun, Apostel haben wir nicht mehr. Die Apostel sind alle gestorben, seit Johannes gestorben ist. Um 100 nach Christus. Ja, wie können dann Älteste eingesetzt werden? Nun, der Heilige Geist ist immer noch da. Und er setzt solche Männer ein, mit diesen Qualitäten, die aufgelistet sind in Titus 1 und 1 Timotheus 3. Aber wenn die diese Arbeit aufnehmen und beginnen, den Einzelnen nachzugehen und eben als Aufseher einen Hirtendienst zu verrichten in der Gemeinde, dann müssten das die anderen ja merken. Und die müssen ja merken, ja, diese Leute haben tatsächlich die Kennzeichen von 1 Timotheus 3 und Titus 1. Und dann fordert Paulus, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und vorstehen im Herrn. Und so haben die Ältesten, seit die Apostel nicht mehr sind, haben sie trotzdem eine moralische Autorität. Und man erkennt, dass der Heilige Geist sie eingesetzt hat, an dem, dass sie diese Qualitäten auch vorweisen können. Das sind keine sündlosen Leute, aber das sind Leute, die wirklich so vorbildlich mit dem Herrn vorangehen, wie das dort beschrieben ist, in den genannten Stellen. Und das Gute ist, wenn ein Ältester in seinem Leben eine Wende nimmt und nicht mehr so lebt, nach 1. Timotheus 3 und Titus 1, dann muss man ihn auch nicht mehr abwählen. Der verliert automatisch die moralische Autorität. Also wir können uns nicht auf irgendwelche apostolische Autorität berufen, aber das Leben, das gibt moralische Autorität. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja gut, ich mache, was mir passt. Nein, dann heißt es eben, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Nicht gerade angenehm, das ist das Unangenehmste im Ältestendienst. Das Schwierigste. Und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Weil es sehr, sehr schwierig ist, diese Aufgabe. Und dann wird erklärt, ganz allgemein, seid in Frieden untereinander. Sehr aktuell, ja? Aber das war zu allen Zeiten aktuell. Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Hier haben wir zunächst drei verschiedene Gläubige in der Gemeinde. Die Unordentlichen, das sind die, die wüssten und könnten das Richtige tun, die wollen es aber nicht. Das sind die Unordentlichen. Dann gibt es die Kleinmütigen, das sind die, die meinen, sie könnten es nicht tun, aber sie könnten es. Das sind die Kleinmütigen. Und dann gibt es die Schwachen, das sind die, die etwas nicht können. Und da muss man also jedes Mal unterscheiden. Unordentliche müssen zurechtgewiesen werden. Kleinmütige, die muss man trösten. Natürlich kannst du das. Und die Schwachen, den muss man sich annehmen, den muss man beistehen. Aber ganz allgemein gilt, gegen alle soll man langmütig sein, geduldig sein.
Sie hörten soeben von Roji Libi den zweiten Teil des Themas »Die zwei Briefe an die Thessalonicher«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roji Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roji Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rojelibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlieb.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.